Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Artenvielfalt hören wir ja häufig. Artenvielfalt ist so ein großes Wort. Den Affen wird der Regenwald weggeholzt, den Eisbären schmilzt die Scholle weg. Doch wir können auch im Kleinen etwas für Tiere tun, für die, die näher bei uns leben. In unserem Garten nämlich. Denn meteorologisch hat gestern der Frühling begonnen. Und viele von uns gehen jetzt raus und lichten und schneiden zurück. Ich habe vor der Sendung mit Patricia Danel geredet. Sie ist Biologin beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Und ich habe sie gefragt, wenn ich was für die Artenvielfalt machen will in meinem Garten, wo fange ich da am besten an?
Am besten empfiehlt es sich nicht sofort drauf loszumähen, sobald es irgendwie kleine Strukturen gibt im Garten, also wenn das Gras wächst, sondern einfach erstmal zu warten, bis sich die Pflanzen, die darin enthalten sind im Boden, also die in der Diasporenbank im Boden, mal aussamen oder wachsen. Es empfiehlt sich auch bestehende Strukturen, also irgendwelche Sträucher, nicht sofort wegzuschneiden, weil Insekten eventuell darin überwintern könnten, in den hohen Stängeln von Karde zum Beispiel, wenn sie die im Garten haben. Und da empfiehlt es sich eben nicht sofort, alles wegzuschneiden. Vielleicht noch ein bisschen zu warten einfach.
Das heißt, man muss dem Drang widerstehen, jetzt sofort zurückzuschneiden und zu mähen, damit das Ganze schön ordentlich aussieht.
Genau, man muss ein bisschen gegen diese Sauberkeitsmentalität versuchen anzudenken. Das ist manchmal schwer, aber man kann es schaffen.
Wenn ich jetzt so eine wilde Ecke im Garten stehen lasse, dann kriege ich aber oft Ärger mit den Nachbarn, oder?
Das kann sehr leicht passieren, das ist richtig. Da muss man dann einfach im Zweifelsfall einfach drüber stehen oder vielleicht gucken, dass diese wilde Ecke nicht direkt am Gartenzaun sich befindet.
Damit die Samen rüberfliegen. Das ist tatsächlich das, was Sie empfehlen, so ein wildes Eckchen im Garten stehen zu lassen.
Ja, ganz genau. Also auch wenn es ein bisschen Wüste aussieht, so eine Brennnessel bringt ja doch auch für unsere heimischen Schmetterlinge viel. Das Tagpfornauge ist wirklich sehr hübsch und die Raupen sind darauf angewiesen, auf die Brennnessel tatsächlich. Für uns wirkt die einfach wie ein Unkraut, aber auch die hat ihre Daseinsberechtigung in dem ökologischen Kreislauf, sage ich mal.
Würden Sie denn so weit gehen, wenn ich gestalten möchte, tatsächlich da sowas wie Wildblumen einzusäen?
Ich würde erstmal abwarten, was sowieso schon im Garten wachsen würde, wenn man nicht mäht. Wenn es tatsächlich ein Fleckchen Erde ist, auf dem überhaupt nichts hochkommt, dann würde ich auch dazu raten, vielleicht mal so eine Blühmischung auszuprobieren auf dem eigenen Gelände im Garten, ja.
Wenn ich ein völlig neues Gelände habe, also einen neuen Garten anlege, welche Pflanzen empfehlen Sie mir?
Es kommt aufs Gelände drauf an. Was ich immer empfehlen kann, wenn man sich das frisch anlegt, dass man Pflanzen hernimmt, die einen ungefüllten Blütenstand haben.
Was ist das, ein ungefüllter Blütenstand?
Das bedeutet, man hat innen, sage ich jetzt mal einfach profan, das Gelbe und außenrum eine Reihe von Blütenblättern, wie bei der Hagebuttenblüte, wenn Sie das schon mal gesehen haben. Anders als jetzt zum Beispiel die Rosen, die man kaufen kann, die haben alle meistens einen gefüllten Blütenstand, also bis zum Inneren gefüllt mit Blütenblättern. Deswegen empfinden wir sie auch als schön. Das, was wir als Valentinsrose bekommen, ist ein gefüllter Blütenstand. Die Blüte einer Hagebutte außen hat einen einfachen Blütenstand, also einen Blütenring außenrum. Der ungefüllte bietet mehr Nektar, weil da die Pflanze nicht so viel in den Schauapparat investiert, sondern mehr in die Nektarproduktion.
Das heißt, schlichte Pflanzen anpflanzen und nicht so sehr auf die Showblüte achten.
Ja, es ist immer ein schmaler Grat zwischen der Optik und dem Nutzen, sage ich mal.
Von welchen Pflanzen würden Sie grundsätzlich komplett die Finger lassen?
Pflanzen, die wenig bieten, beispielsweise eine Thuja-Hecke, bietet zwar einen geschützten Brutplatz für Vögel in der Hecke, allerdings kein Nahrungsangebot mehr im weiteren Jahresverlauf. Also ich würde darauf achten, Pflanzen zu nehmen, die von Frühjahr bis in den Herbst oder Winter hinein etwas für die Artenvielfalt übrig haben. Also im Sommer, im Frühjahr Schutz bieten für die Vögel und im Sommer, im Herbst Beeren und Früchte anbieten.
Das heißt, wenn ich eine Hecke anpflanzen will, dann zum Beispiel eher Weißdorn oder Liguster?
Weißdorn, Liguster, Berberitze, alles, was Sie auch so finden würden. Der Vorteil ist, dass auch eine Berberitze Stacheln entwickelt. Wenn man die Hecke regelmäßig zurückschneidet, bildet auch die einen dichteren Bestand aus und dann schützt so eine Berberitzen- oder Weißdornhecke die Vogelbrut vor Räubern wie Katzen oder Mardern.
Jetzt gibt es ja allgemein den Ratschlag, die Finger zu lassen von nicht einheimischen Arten. Würden Sie das auch unterstreichen, auch wenn die vielleicht ein bisschen resistenter sind, zum Beispiel gegen den Klimawandel, gegen die Hitze und Trockenheit?
für den eigenen Garten auf jeden Fall. Da spreche ich nicht mal mehr von der Thuja-Hecke, die ja auch gebietsfremd ist. Hübsch anzusehende Baumarten wie der Götterbaum sind in jedem Gartenfachhandel zu bekommen. Wenn man den aber nicht gärtnerisch beaufsichtigt, sage ich mal, kann der schnell mal ausbüchsen. Breitet sich einfach sehr schnell aus und verdrängt dann womöglich heimische Arten. Und wenn die schon gefährdet sind, ist es ein Problem.
Geben Sie uns noch ein paar Beispiele dafür, was in so einem durchschnittlichen deutschen Garten ganz gut angepflanzt werden könnte an nicht so schauträchtigen Pflanzen, die vielleicht aber gut sind für Bienen, für Vögel, für andere Insekten.
Da bleibe ich ganz klar bei meinen Heckenpflanzen, meine gern gesehenen Berberitze, Weißdorn, Liguster. Natürlich ist auch der Schnittzeitpunkt von so einer Ligusterhecke wichtig, denn schneidet man die Ligusterhecke natürlich so, dass sie nicht blüht, bietet sie auch im Endeffekt keine Früchte im Herbst für die Vögel an.
Patricia Danel vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern darüber, wie jeder Einzelne im Garten was für die Artenvielfalt tun kann.